SWR 2 Forum.
Heute Spurensuche per Smartphone. Wie wirksam ist die neue Corona-App? Am Mikrofon ist Doris Maul. Per Bluetooth-Signal herausfinden, ob man einem Covid-19-Infizierten begegnet ist, und zwar mit dem eigenen Smartphone. Das ist die Grundidee der Corona-App. In Frankreich, in Österreich und in Südkorea ist das neue Verfahren schon Praxis. Seit heute gibt es dieses Tool, also dieses digitale Werkzeug, auch in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat es heute Vormittag vorgestellt, nachdem in den zurückliegenden Wochen zum Teil heftig über Datenschutz und Freiheitsrechte gestritten wurde. Wie genau funktioniert die Corona-App? Ist die Kritik einiger Datenschützer und Schützerinnen begründet? Und kann eine dezentrale App, die auf Freiwilligkeit setzt, die Verbreitung des Coronavirus wirklich eindämmen? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR 2 Forum. Meine Gäste sind Professor Dr. Jeanette Hofmann. Sie hat eine Professur für Internetpolitik an der FU Berlin. Der Wissenschaftsjournalist Volkhard Wildermuth und Professor Dr. Heribert Prantl, Jurist, Journalist und Autor. Herr Prantl, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie nennen die Einführung der Corona-Warn-App einen Freiwilligkeitsschwindel. Wer schwindelt denn da und warum?
Nun ja, man muss sich fragen, ob eine App, die in einem Klima der Angst angeboten wird, tatsächlich freiwillig installiert wird. Und es gibt eine Diskussion, die mich stört, bei der schon gesagt wird, was passieren soll, wenn nicht genügend Freiwillige sich finden. Und es wäre meines Erachtens vernünftig, klug und geboten, diese App mit einem Gesetz zu begleiten, einem Gesetz, in dem genau nachlesbar ist, wie sie funktioniert, welche Gefahren ausgeschlossen werden sollen. Und es entspricht im Übrigen auch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Die sogenannte Wesentlichkeitstheorie besagt, dass die wesentlichen Dinge wegen des Vorbehalts des Gesetzes in einem Gesetz gemacht werden müssen. Mhm. Und da meine ich, wäre ein Begleitgesetz, das die Dinge nachlesbar macht, tatsächlich eine gute Werbung und eine Bestärkung der Freiwilligkeit. Es ist ja die Bevölkerung sehr gespalten, was die Corona-Maßnahmen betrifft. Ja. Viele haben alle möglichen Befürchtungen. Und ich denke, es geht um das Werben von Vertrauen. Und das Vertrauen wird nicht durch irgendwelche Versprechungen gestärkt und durch irgendwelche Ängste, die man weckt, dass notfalls eine Verpflichtung kommt, sondern wenn diese Dinge per Gesetz genau und nachlesbar geregelt werden. Mhm. Darauf würde ich mich freuen.
Ja, wie dieses Gesetz aussehen müsste, für und wider eines solchen Gesetzes, darüber werden wir sicher im Laufe dieser Sendung noch sprechen. Frau Hofmann, es hat ja sehr lange gedauert, bis die deutsche App tatsächlich serienreif war. Kommt die Einführung Ihrer Meinung nach zu spät? Brauchen wir sie überhaupt noch?
Im Moment sieht es eigentlich nicht so aus, als ob wir sie brauchen, weil ja die Zahl der Neuinfektionen zurzeit wirklich sehr niedrig ist. Aber niemand weiß, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt. Wir sehen immer noch an bestimmten Orten, dass sich da neue Cluster herausbilden. Und in solchen Bereichen oder im Herbst sollten wir eine zweite große Welle bekommen, könnte diese App unter Umständen schon nützlich sein. Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass es bislang kein einziges Land gibt, in dem eine solche Kontaktverfolgung-App wirklich Großes geleistet hat. Vielleicht mit der Ausnahme von China.
Also Sie würden schon sagen, nochmal zurück auf die Frage, es kommt auch zu spät.
Ich finde, dass es nicht zu spät kommt, weil wir bisher ja in der Bekämpfung der Pandemie sehr erfolgreich gewesen sind. Und dass wir sie jetzt haben, ist gut für den Fall der Fälle.
Herr Wildermuth, Sie haben sich sozusagen von Anfang an, also beginnend mit dem Zeitpunkt, als die Pandemie im chinesischen Wuhan ausgebrochen ist, mit dem Thema Corona beschäftigt. Welche Bedeutung hat diese neue App Ihrer Einschätzung nach im Kampf gegen das Virus?
Also Professor Hofmann hat das ja schon gesagt, wir sind sehr erfolgreich im Kampf gegen das Virus bisher gewesen in Deutschland. Wir haben die Zahlen wirklich nach unten gekriegt, und zwar ohne App. Und das ist eine große Leistung des Medizinbetriebs, der Forschungslandschaft, aber auch wirklich der Bevölkerung, die hier überall mitgemacht hat. Und diese App, die ist jetzt einfach eine ergänzende Maßnahme, die hoffentlich gar nicht notwendig werden wird. Wie gesagt, aktuell haben wir niedrige Zahlen. Aber wenn diese Zahlen wieder anziehen können, dann kann die App tatsächlich helfen, dass Infektionsketten schneller entdeckt werden. Die werden nicht nachverfolgbar, aber die Leute werden gewarnt, können dann zum Gesundheitsamt gehen, werden schneller getestet. Und das könnte dann schon einen Unterschied machen. Kein Ja, Nein, kein diese App, die schützt uns jetzt vor dem Virus, sondern das ist einfach ein Element, das etwas dazu beitragen kann, nicht mehr und nicht weniger.
Vielleicht lassen wir uns zu Beginn mal darauf schauen, doch nochmal, wie diese deutsche Version, die Jens Spahn der Öffentlichkeit heute präsentiert hat, tatsächlich funktioniert. Frau Hofmann, vielleicht können Sie mal kurz nochmal erklären, wie das Tracing, also das Verfolgen der Infektionsketten mithilfe dieser App funktioniert.
Ja, da sollte man erstmal vorausschicken, dass wir uns ja in diesem Land für die dezentrale Version entschieden haben. Das heißt, anders als in Großbritannien und Frankreich etwa oder auch Luxemburg, wo auf einem Server in einer Datenbank zentral Daten gesammelt werden von denen, die die App installiert haben, ist das in Deutschland ja nicht der Fall, sondern alle Daten, die die App sammelt, bleiben auf unserem Telefon bis zu dem Moment, oder sagen wir Endgerät, das muss ja nicht unbedingt ein Smartphone sein, bis zu dem Moment, wo wir selber uns als infiziert feststellen und dann das Dritten mitteilen wollen. Erst in dem Moment verlassen die Daten das eigene Telefon, aber das auch in verschlüsselter Form, ohne Angaben der Person, ohne Angaben des Ortes, sondern es geht nur um einen Code, den das Telefon auf einen Server hochlädt und den andere Telefone dann runterladen. Und auch während des Kontaktverfolgungsvorgangs muss man sich immer darüber bewusst sein, dass da nicht personenbezogene Daten im strengen Sinne weitergegeben werden, sondern die Telefone senden verschlüsselte Kennungen aus, die wiederum alle 10 Minuten erneuert werden und täglich durch einen sich ändernden Tagesschlüssel erzeugt werden. Also da sind doppelte Verschlüsselungen drin, und das ist sehr wichtig, sich das klar zu machen. Deshalb ist aus meiner Sicht der Datenschutz hier wirklich gewahrt.
Darf Herr Prantl, ich höre so ein Grummeln im Hintergrund bei Ihnen. Ja?
Das Grummeln kommt auch von Leserinnen und Lesern, die mir heute geschrieben haben. Aha. Da schreibt ein Leser, heute wollte ich mir die Corona-Warn-App herunterladen, habe davon wieder Abstand genommen. Der Grund, die offizielle Werbung der Bundesregierung und auch soeben Frau Hoffmann sagt, die App ist datenschutzmäßig vorbildlich. Niemand müsse seine Identität preisgeben, es werde auch kein Bewegungsprofil erstellt. So, und jetzt kommt die Kritik des Lesers, weil die App aber nur funktioniert, wenn sie auf das Android-Betriebssystem aufgesetzt werden kann, liefert sie sich automatisch den Google-Vorgaben aus. Und die Google-Vorgaben verlangen vom Benutzer, dass er die Standortfunktion aktiviert, sonst wird angeblich Bluetooth nicht funktionieren. Das ist, sagt der Leser, erstmal gelogen, weil Bluetooth bei anderen Anwendungen sehr wohl ohne Standortfunktion arbeitet. Und zweitens kann Google damit endlich auf meine Standortdaten zugreifen, die ich, sagt der Leser, sonst aus gutem Grund verweigere. Da ist also datenschützerisch doch einiges, wenn es so stimmt, was der Leser, der sie runterladen wollte, sagt, was so löcherig ist wie Emmentaler Käse.
Sagt der Leser, haben Sie aber immer gesagt. Ja. Ne? Also Herr Wildermuth.
Das ist richtig, das ist richtig. Also, man braucht im Moment tatsächlich, muss man die Lokalisierungsfunktion anstellen. Warum, weiß ich auch nicht. Wir wissen aber von der Schnittstelle, die Google und Apple für ihre Betriebssysteme bereitstellen, dass die selbst zurzeit keine Daten durch diese App sammeln, sondern nur eine Schnittstelle für die App bereitstellen. Und das ist auch überprüft worden, weil Google und Apple ihrerseits die notwendigen Spezifikationen dafür offen zur Verfügung gestellt haben, sodass man das überprüfen kann.
Das hätte ich ganz gerne in einem Gesetz geregelt, dass ganz klar und deutlich wird, was ist zulässig, was ist nicht zulässig, was passiert.
Darf ich dazu mal was sagen?
Ja, Herr Wildermuth wollte, glaube ich, auch was sagen. Vielleicht lassen wir den zunächst zu Wort kommen und dann Sie, Frau Hoffmann.
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Android, bei Apple ist es so, dass sozusagen die Bluetooth-Funktion im selben Ordner der Einstellung ist wie Standort und dass es deshalb diesen Hinweis auf den Standort gibt, auch wenn die Standortdaten selbst gar nicht verwendet werden. Es ist so, jeder, der ein Smartphone hat, der hat zumindest die meisten, die es nutzen, nutzen eine Vielzahl von Apps, die sicher deutlich mehr Daten abgreifen als diese App. Ich finde es schon ein bisschen verblüffend, dass man in diesem Fall so im Detail hinschaut, während man für andere Apps im Grunde ohne großes Nachdenken diese installiert und dann jede Menge Daten freiwillig freigibt. Wenn man Sorgen hat, keiner ist gezwungen, diese App zu installieren. Sie ist freiwillig und von daher sehe ich dieses Problem eigentlich nicht.
Nun ja, wenn möglichst viele diese App installieren sollen, dann geht es auch darum, um Vertrauen in diese App zu erwerben. Sie haben ja recht damit, dass viele sehr leichtfertig mit dem Herunterladen von Apps und mit Apps überhaupt umgehen. Aber Corona ist ja ein Reizwort und ein wichtiges Wort. Und wenn es hier darum geht, Infektionsketten transparent zu machen, dann finde ich schon, dass man so gut und so viel wie möglich dafür Vertrauen werben soll. Und solche Kritik, wie sie eben vom Leser kam, ist ja eine Kritik, die nicht einfach an den Haaren herbeigezogen ist. Und ich hätte solche Dinge
eben ganz gern geredet. Es gibt ja Studien von Cosmo.
Ja, also
es gibt ja Studien tatsächlich, die das untersucht haben, wie die deutsche Bevölkerung eingestellt ist. Und da war etwa die Hälfte willig, so eine App tatsächlich.
Also ich finde, entschuldigen Sie, jetzt geht es gerade ein bisschen durcheinander. Ich würde ganz gerne erst nochmal, bevor wir uns zu sehr verstricken in diese Diskussion über die Bluetooth-Technik und den Datenschutz. Also ich möchte mal zitieren Linus Neumann vom Chaos Computer Club zum Beispiel. Das ist ja eine Organisation, die sehr kritisch den Fragen des Datenschutzes gegenübersteht. Selbst Linus Neumann hat heute, nachdem der Jens Spahn die App vorgestellt hat, gesagt, datenschutztechnisch ist das aus deren Perspektive eigentlich sauber. Also wie gesagt, bevor wir uns da jetzt zu sehr verstricken und über die Akzeptanz möchte ich nachher auch noch sprechen. Zunächst mal möchte ich eigentlich noch dabei bleiben, ganz konkret zu veranschaulichen. Also was passiert, wenn ich eine Warnung auf mein Handy bekomme? Wie geht es dann weiter?
Zunächst mal zwei Bild.
Sprechen Sie.
Ja, also es gibt ja, wenn jemand sagt, ich habe einen positiven Test bekommen und er gibt seine Daten über die App frei, dann sind alle, die mit ihm in den letzten zwei Wochen in Kontakt gewesen sind, näher und mindestens eine Viertelstunde, bekommen dann so eine Warnung. Das heißt, da gibt es einen roten Bildschirm und da stehen dann konkrete Anweisungen, was man machen soll, was man nicht machen muss, aber was einem nahegelegt wird. Und das ist erstmal sich nach Möglichkeit zu isolieren, also Kontakte einzuschränken und dann seinen Hausarzt anzurufen oder die 116, 117 anzurufen oder das passende Gesundheitsamt und sich dort weiter beraten lassen. Und die im Gespräch sollen dann herausfinden, gibt es denn wirklich ein Infektionsrisiko? War diese Person ohne Schutz nah mit anderen Leuten zusammen, wo tatsächlich ein Problem entstehen könnte? Wenn das der Fall ist, dann wird wahrscheinlich ein Test gemacht und dann hat man selber Klarheit.
Aber auch das ist freiwillig, ne? Also wenn ich selber infiziert bin, wenn sich das also nach einem Corona-Test herausgestellt hat, dann muss ich nicht wirklich das melden und in die App einspeisen. Jetzt sind alle still.
Nö, weil ich eigentlich die Sorge von Kritikerinnen und Kritikern schon verstehen kann. Die sagen, ihr redet jetzt viel von Freiwilligkeit, aber zugleich ist die ganze politische Debatte auch vom Reden über Vorteile, die den App-Nutzern gewährt werden sollen, geprägt gewesen. Es wurde auch geredet über verpflichtende über die verpflichtende Installation, wenn nicht viel genug Menschen und Smartphone-Nutzer das Ding freiwillig herunterladen. Diese begleitende Diskussion war meines Erachtens schädlich und hat jedenfalls bei einem Teil der Bevölkerung Unruhe ausgelöst. Und ich meine, um nochmal für ein Begleitgesetz zu werben, weil wesentliche Dinge in einem Gesetz geregelt gehören, dass es zum Beispiel um einen Diskriminierungsschutz für alle geht, die die App nicht verwenden wollen und die Befürchtungen haben, dass die App eines Tages, wenn der nächste Shutdown kommt, als eine Art Eintrittskarte fungiert. Nun kann man schmunzeln und sagen, das wird nie und nimmer kommen. In anderen Ländern, in China zum Beispiel, ist es gang und gäbe. Und ich denke, wenn man diese App haben will und wenn man für Freiwilligkeit plädiert, dann soll man sich doch nicht so genieren, ein Gesetz dazu zu machen. Ein Gesetz ist dafür da, wesentliche und wichtige Dinge zu regeln.
Aber Herr Prantl, würden Sie mir zustimmen, dass man zunächst mal auch darüber diskutieren muss, was kann diese App eigentlich, was kann sie nicht? Gehört das nicht auch zum Aufklärungsprozess dazu?
Ja, das machen wir ja gerade in der Sendung und ist vielfältig gemacht worden. Ich denke, der Diskussionsprozess ist einfach umfangreicher und ich mache die Erfahrung, dass die Skepsis nicht weniger Menschen groß ist. Der Kollege hat vorher schon gesagt, die Bevölkerung ist etwa geteilt 50-50, was die Anti-Corona-Maßnahmen betrifft. Und es geht doch darum, bei dieser App, wenn man sie dann wirklich braucht, zu werben dafür und um Vertrauen zu werben. Und Vertrauen werbe ich mit klaren Regelungen.
Also nochmal ganz dezidiert gefragt. Ich kann diese Bedenken so wirklich nicht teilen. Ich finde, dass wir in Deutschland eine sehr gute Diskussion über die Eigenschaften, die Wahlmöglichkeiten in der Gestaltung solcher Apps hatten und dass die sehr zur Aufklärung beigetragen hat. Und sie hat ja schlussendlich auch dafür gesorgt, dass die Bundesregierung Abstand genommen hat von der App, die sie zunächst sich ausgesucht hatte und auf eine andere, nämlich datenschutzfreundlichere Lösung umgeschwenkt ist. Für mich ist das ein von der zentralen App, die wir erst geplant hatten,
die im April so geplant war und dann hat die Bundesregierung nochmal den Plan geändert und dadurch hat es jetzt auch länger gedauert.
Und das aufgrund der öffentlichen Diskussion. Das ist mal ein Beispiel dafür, dass eine öffentliche Diskussion wirklich informierend auf die Politik gewirkt hat und dafür gesorgt hat, dass wir uns für eine, wie ich finde, sehr viel bessere Lösung entschieden haben. Und auch die begleitende Diskussion darüber, sollten wir Anreize geben für die Installation dieser App oder nicht. Ich finde das nicht schädlich, sondern ich finde, das gehört einfach dazu zum Meinungsbildungsprozess, dass man sich darüber klar wird, was jetzt sinnvoll ist und was keine sinnvolle Maßnahme ist.
Ich stimme ja völlig zu, aber wenn die begleitende Diskussion schon so wichtig ist, und das ist richtig, warum soll denn das begleitende Gesetz schädlich sein?
Soweit sind wir ja noch gar nicht. Das haben wir ja auch noch nicht festgestellt, Herr Prantl.
Aber es geht darum, dass umfassend über die Freiwilligkeit geredet wird, als ob ein Gesetz, das die Freiwilligkeit begleitet, irgendwie der Freiwilligkeit schaden würde. Es bestärkt die Freiwilligkeit, weil es Freiwillige oder Menschen, die sich überlegen, die App zu installieren, bestärkt darin, es zu machen, weil sie ihre Ängste zerstreuen. Und das kann doch nicht schädlich sein.
Herr Wildermuth, was kann die App, die wir jetzt haben, die Corona-Warn-App, die der Jens Spahn heute Morgen vorgestellt hat, was kann die, was die Gesundheitsämter nicht können, die ja bislang eben die Infektionsketten Infizierter verfolgt haben?
Also erstmal ganz klar, die App macht die Gesundheitsämter überhaupt nicht überflüssig, im Gegenteil. Also die Gesundheitsämter, wenn jemand einen positiven Test hat, idealerweise nehmen die sehr schnell Kontakt auf und fragen, wo waren Sie denn in den letzten Tagen? Mit wem hatten Sie engen Kontakt? Und dann werden diese Kontaktpersonen aufgesucht und ihrerseits befragt und im Zweifelsfall getestet. Und was die App kann, das ist das, was man eben immer vergisst, was man vielleicht nicht mehr richtig im Kopf hat. Ich war im Bus, da habe ich vielleicht neben jemand gesessen oder im Zug eine längere Zeit. Ich kenne aber den Namen gar nicht. Das kann ich also diesen Kontakt dem Gesundheitsamt gar nicht nennen. So ein Kontakt lässt sich eventuell über die App nachverfolgen. In Island gab es einen Fall, da gab es ja schon länger eine App, die ist da sehr gut angenommen worden, hat kaum zu weiteren Kontakten geführt, weil das Gesundheitsamt da auch gut funktioniert und das Virus schon rückläufig war. Aber in einem Fall war es so, dass jemand gedacht hatte, er wäre zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Infektion bei einer Veranstaltung gewesen und dann stellte sich über die App dann heraus, dass das tatsächlich noch in dieser infektionsfähigen Zeit passiert ist. Also der hatte sich schlicht und einfach geirrt. Wenn man sich 2 Wochen zurückdenkt, dann können mal Fehler passieren. Und bei sowas kann die App tatsächlich helfen, aber das bedeutet trotzdem, dass man dann mit dem Gesundheitsamt sprechen sollte, klären sollte, ist das denn wirklich ein relevantes Risiko? Denn ganz klar, jeder diagnostische Test, und das ist diese App letztlich auch, jeder diagnostische Test hat falsch positive und falsch negative. Also es kann durchaus sein, je nachdem, wie das jetzt im Detail eingestellt ist, dass wir plötzlich ganz viele Meldungen bekommen, die sich dann als irrelevant herausstellen oder dass es kaum Meldungen gibt. Da muss man dann justieren, dass das dann auch wirklich funktioniert. Also man muss sich auch nicht in Panik verfallen, wenn man jetzt so einen roten Schirm präsentiert bekommt. Das heißt nicht, dass man infiziert ist. Das heißt, dass eine Möglichkeit zur Infektion bestanden hat.
Und weil Sie es jetzt selber schon erwähnt haben, false positive, also Falschmeldungen, was ist eigentlich mit der Möglichkeit des Missbrauchs insofern, also dass jemand sich fälschlicherweise als infiziert ausgibt? Geht das auch?
Eigentlich nicht, weil dafür braucht es ja so einen sogenannten TAN, einen Code des Gesundheitsamts, das den Test durchgeführt hat. Nur mit dem Ergebnis eines solchen Textes kann man sich selber als infiziert melden.
Aber da gab es doch jetzt die Studie der Wissenschaftler der Universitäten Dortmund und Würzburg, die befürchten, dass es bei dieser Hotline eben, dass es da Missbrauchsmöglichkeiten geben könnte. Die haben doch jetzt so eine Studie rausgegeben. Wie ernst zu nehmen ist diese Studie?
Also da muss ich sagen, die haben sich schon sehr viel Mühe gegeben, um da Störfaktoren zu finden. Also die haben zum Beispiel gesagt, ich könnte doch mit meinem Smartphone die Codes, die mein Nachbar sendet, aufnehmen und die dann woanders nochmal ausstrahlen. Dann würde ich sozusagen künstliche Avatare schaffen und Infektionsketten in die Welt setzen, die so gar nicht sind. Oder die haben gesagt, wenn ich an verschiedenen Orten das belausche und dann immer denselben Code bekomme, dann kann ich doch vielleicht doch nachverfolgen, wo jemand gewesen ist. Also das sind, glaube ich, tatsächlich theoretische Möglichkeiten, aber ich frage mich, wer sich so viel Mühe macht, der findet doch im Internet wahrscheinlich effektivere Möglichkeiten, entweder Geld zu verdienen oder Schaden anzurichten.
Nee, der BSI hat ja jetzt auch nochmal getestet und hat auch Schwachstellen in der jetzigen Konfiguration der App gefunden. Ich finde das sehr gut, dass Leute sich den Code daraufhin angucken und auch solche Angriffsszenarien bilden, weil die Entwicklung geht ja weiter und dann kann hier entsprechend auch nachgezogen werden.
Spurensuche per Smartphone. Wie wirksam ist die neue Corona-App? Das ist unser Thema heute im SWR2-Forum. Herr Prandtl, jetzt nähern wir uns Ihnen mal langsam an. Also ich zitiere jetzt mal den Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien. Nach deren Auskunft besitzt nur jeder 5. Erwachsene über 14 Jahre ein Smartphone. Und in der Gruppe der über 65-Jährigen in Deutschland sind das immerhin 17,5 Millionen Menschen. Gibt jeder 3. an, grundsätzlich gar kein Internet zu nutzen. Inwiefern ist das ein ziemlich großes Problem für diese Corona-Warn-App?
Ja, die Corona-Warn-App funktioniert ja dann gut, wenn sie möglichst viele Menschen hier beteiligen. Und das sind tatsächlich die Fragen, die gestellt werden. Ich habe kaum je so viele Lesernachfragen bekommen. Ich habe vorhin schon eine zitiert, wie bei diesem Thema. Die Leute fragen, was ist eigentlich mit Menschen, die kein Smartphone besitzen? Müssen die sich eines kaufen? Wird das dann vom Staat finanziert? Ist es bei Hartz-IV-Empfängern? Anderer sagt, ich nehme mein Handy oft gar nicht mit, wenn ich einkaufen oder spazieren gehe. Muss ich das dann und befürchten dann, dass künftig, was weiß ich, diese App als Art Eintrittskarte funktioniert? Das ist das, was in der Diskussion, die vorher von Frau Hoffmann so gelobt worden ist, herumwabert. Das sind die Befürchtungen, die es gibt. Und die Befürchtungen kann man jetzt beiseite wischen. Ich meine nicht, dass man sie beiseite wischen sollte, sondern man sollte darauf eingehen, um die Beteiligung von möglichst vielen Menschen an dieser App zu gewährleisten. Und jetzt bin ich wieder bei meinem heutigen Lieblingsthema. Deswegen will ich ein Begleitgesetz. Und dieses Begleitgesetz ist meines Erachtens die notwendige gesetzliche Grundlage, die es bei allem Reden und allem Reden von Freiwilligkeit zum Trotz braucht. Ohne gesetzliche Regelung bleibt die versprochene Freiwilligkeit eine bloße Floskel. Und es fehlt für die Verarbeitung von Daten dann, das sage nicht nur ich, das sagt beispielsweise auch die neue Richtervereinigung, ein Zusammenschluss von Richtern und Staatsanwälten. Es fehlt ansonsten die gesetzliche Rechtfertigung. Und für diese gesetzliche Rechtfertigung will ich gerne mit allem, was mir zur Verfügung steht und was mir wichtig ist, werben. Man soll eine so wesentliche Geschichte nicht ohne ein Gesetz, das Ängste beseitigt und Grundfragen klärt, auf den Markt bringen.
Aber hinsichtlich des Sachverhalts, den ich gerade zitiert habe, diese Zahlen vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, diesbezüglich bringt ein Corona-Warn-App-Begleitgesetz doch tatsächlich nichts.
Also naja, es bringt für alle was, die ein iPhone haben und ein Smartphone, aber nicht installieren wollen, weil sie bestimmte Befürchtungen haben. Mhm. Wenn schon diejenigen, die eins haben, skeptisch sind zum Teil, dann brauche ich über die, die keines haben, gar nicht mehr zu reden.
Dann lassen Sie uns doch jetzt mal über die Bedeutung der Akzeptanz für die Wirksamkeit der Corona-App sprechen. Es wurde ja schon ansatzweise zitiert, diese ARD-Umfrage im Rahmen des ARD-Deutschland-Trends von Anfang Juni, ist schon ein bisschen her. Danach trifft die App doch in der Bevölkerung auf Skepsis. 42% der Deutschen würden sich diese App auf das eigene Smartphone runterladen. 39% würden sie nicht nutzen. Das ist noch ein bisschen konträr zu den Zahlen vom Nürnberg-Institut für Marktentscheidungen. Danach heißt es nämlich, danach sind 53-69% der Deutschen bereit, sich eine Corona-Tracing-App herunterzuladen. Aber dennoch, verbunden mit diesen Zahlen, hat sich die Bundesregierung in Sachen Akzeptanz und Vertrauen zu wenig engagiert oder hat vielleicht auch diese geringe Bereitschaft damit zu tun, dass die Leute einfach Corona-müde sind?
Also ich finde die Zahlen überhaupt nicht gering. Ich finde das erstaunlich, dass je nachdem, welche Umfrage man hört, dann mehr als die Hälfte doch das überlegen, diese App zu installieren. Mhm. Das sind doch riesige Zahlen. Auch in Island, das Land, das bisher die größte Verbreitung geschafft hat, da haben 40% der Leute das installiert. Also wenn das in Deutschland 50 wären, wäre das sogar mehr. Also das ist in meinen Augen eigentlich erstmal eine große Bestätigung, dass es viele gibt, die das nicht wollen, finde ich völlig in Ordnung. Es gibt ja immer diese Zahl, die zitiert wird, diese App müsste von 60% der Leute eingesetzt werden, damit es was bringt. Das geht auf eine Studie der Uni Oxford zurück. Die haben modelliert und die sind aber davon ausgegangen, dass es allein diese App gibt und keine andere Gegenmaßnahme gegen das Virus. Das ist ja nicht realistisch. Wir machen ja nach wie vor Abstand halten, wir achten auf Hygiene und so weiter. Das ist eben nicht die einzige Maßnahme. Und die haben auch dieselben Forscher gesagt, dass auch schon deutlich geringere Annahmezahlen von der App messbaren Effekt in ihren Modellen haben auf die Ausbreitung des Virus. Also sobald etwa 15% der Smartphone-Nutzer mitmachen, kann man Effekte sehen und das scheint doch etwas zu sein, was erreichbar ist.
Frau Hofmann, würden Sie sich dieser Einschätzung von Herrn Wildermuth anschließen?
Unbedingt. Ich war überrascht, wie viele Leute diese 60%-Angabe aus Oxford aufgegriffen haben und der Meinung waren, entweder wir erreichen diese 60% oder die ganze App nützt nichts und es ist unwahrscheinlich, dass wir das schaffen. Wir werden schon mit viel weniger Nutzung einen Effekt sehen, sollte die Infektionsrate wieder erheblich steigen, sonst nicht. Aber meiner Meinung nach überbewerten wir ja die Wirkung dieser App ohnehin. Das wissen wir aus allen anderen Ländern außer China, dass doch die Wirkung dieser App sehr stark davon abhängt, wie sie eingebettet ist in andere Maßnahmen, vor allen Dingen in die Aktivitäten der Gesundheitsämter, die ja künftig nicht nur analog nachverfolgen, Kontakte nachverfolgen müssen, sondern uns auch noch bei der Bewertung, der Risikobewertung der App helfen müssen. Die App für sich genommen, das sagen ja auch die Entwickler, weist noch eine ganze Reihe von Schwachstellen auf, weshalb wir uns auf die Angaben dieser App so ohne weiteres gar nicht verlassen können.
Das Wort eingebettet ist natürlich, wenn man von China spricht, sehr possierlich. von Einbettung würde ich hier nicht reden. In China ist das Installieren
Pflicht. Ich habe über Deutschland geredet, Herr Prantl. Ich habe nicht über China geredet. Ich habe China nur als Land erwähnt, wo man davon ausgehen kann, dass diese Apps, weil das ja sehr viele dort sind und sehr viele Daten auch Eingang haben in die Risikobewertung, und weil eben die Nutzung dieser Apps in einigen Städten prohibitiv ist. Man kommt sonst gar nicht in die U-Bahn, kann das Haus nicht verlassen, nicht in den Supermarkt gehen.
Davon wollte ich
ja reden. Das ist in Deutschland ja nicht der Fall.
Ja, natürlich, das behaupte ich ja auch gar nicht. Aber wir vergleichen ja den Einsatz der App hier mit dem Einsatz der App anderswo. Und dann ist natürlich China ein abschreckendes Beispiel. Dort ist es ein Obligatorium, eine Verpflichtung. Und das sind halt die Ängste, die manche oder viele Menschen hier auch haben. Und da geht es darum, die Befürchtungen auszuräumen. Und Befürchtungen räumt man, es ist der rote Faden heute für mich, räumt man aus mit einem Gesetz.
Ja.
Weil ansonsten.
Sie haben ja gesagt, das ist wesentlich. Die wesentlichen Dinge müssen mit einem Gesetz geregelt werden.
Also ich finde
den
jetzt,
Eindruck, dass man die App völlig überbewertet, wenn man denkt, sie ist wesentlich. Sie ist ein kleines Bausteinchen.
Ja, genau.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass in Deutschland Gesetze, die dann ja auch Gesetze sein müssten, wie in China verabschiedet werden, ist doch Gott sei Dank ziemlich gering.
Aber dann geben wir doch Herrn Prantl jetzt mal die Möglichkeit, die Gelegenheit, darüber sich ganz genau zu äußern. Also das von Ihnen geforderte Corona-App-Begleitgesetz. Wie müsste das aussehen und was würde das an der Akzeptanz ändern?
Nun ja, erstens ist das Begleitgesetz sozusagen die datenschutzrechtliche Basis für alles, was jetzt passiert. Das Begleitgesetz müsste einen Diskriminierungsschutz aufstellen für alle, die App nicht verwenden wollen. Der Diskriminierungsschutz ist wichtig, weil durch die politische Debatte unendlich viel begeistert ist, wie man die Anreizsysteme, um die Nutzung der App populär zu machen, stärkt. Da ist davon geredet worden, dass beim neuen Shutdown derjenige zuerst wieder ins Restaurant, ins Kino, ins Theater, ins Freibad darf, der eine solche App hat. Solche Dinge würde ich mit einem Begleitgesetz ausschließen. Ich würde regeln, was mit den erhobenen Daten geschieht und wann diese unwiderruflich gelöscht werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei allen Regularien, die im Zusammenhang mit innerer Sicherheit und die Seuchenbekämpfung, der Infektionsschutz gehört zur inneren Sicherheit, dass die Maßnahmen, und das gilt für die fast 35 Jahre, die ich Überblick habe, als ein Journalist, der die Innenpolitik begleitet hat, dass fast keine dieser Maßnahmen zurückgenommen wurden, dass fast alle ausgeweitet wurden. Und ich denke, Vertrauensschutz...
Trotz gesetzlicher Grundlage.
Vertrauensschutz bedeutet hier, dass ich ganz deutlich sage, was sein soll und was nicht sein darf. Es liegt auch daran, bei den diversen inneren Sicherheitsgesetzen, dass die öffentliche Aufmerksamkeit sehr bald verschwunden ist und irgendwelche Verlängerungen und Verschärfungen nicht mehr im Fokus der Öffentlichkeit standen. Ich denke, das ist bei Corona und bei der Gefahr einer neuen zweiten Welle und neuen erheblichen grundrechtseinschränkenden Maßnahmen nicht der Fall. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist da und die öffentliche Aufmerksamkeit rankt sich immer und hält sich fest an Gesetzen. Und deswegen halte ich ein Gesetz für wesentlich, weil es eine Art und Weise der Bekämpfung der Seuche regelt und reguliert, für die ja nicht ohne Grund die Politik und der Gesundheitsminister Tag und Nacht wirbt.
Jetzt fragen wir doch mal andersrum, was spricht denn gegen ein solches Gesetz, Frau Hofmann und Herr Wildermuth?
Es spricht nichts gegen ein Gesetz, überhaupt nicht. Ich würde nur nicht darauf bauen, dass eine gesetzliche Grundlage das Vertrauen in der Bevölkerung in eine solche App so erheblich ausdehnt, dass es einen großen Unterschied macht. Und das nicht zuletzt deshalb, wir kennen ja das Phänomen des Mission Creep, also dass Zweckgebundenheit ausgedehnt wird, auch mit rechtlicher Grundlage. Beispiele dafür sind Mautdaten, also Lkw-Mautdaten oder die Rechnungslegungsdaten der Internet-Service-Provider und Telefonanbieter. All diese Daten werden für Zwecke benutzt, für die sie ursprünglich nicht erhoben wurden. Und es ist nichts einfacher, als eine gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, solche neuen Nutzungsweisen zu legitimieren.
Es ist, ich, als Jurist tue ich mir da schwer mit der Argumentation. Man kann doch nicht sagen, weil Gesetze vom Gesetzgeber später ausgeweitet werden, weil Gesetze nicht im Sinne des ursprünglichen Vorhabens angewendet werden, mache ich gleich überhaupt kein Gesetz. Und Gesetze sind nun mal
das habe ich auch nicht gesagt.
Die Grundlage für alles, was in diesem Staat passieren soll. Schauen Sie, wir haben in der ganzen Corona-Bekämpfung haben wir uns in allererster Linie auf Verordnungen gestützt. Verordnungen sind unter gesetzliches Recht. Wir haben einzelne Maßnahmen durch die Behörden verlängern lassen auf ganz schmaler gesetzlicher Basis im Paragraphen 16 des Infektionsschutzgesetzes. Die massivsten Grundrechtseingriffe, die es seit 1949 gab, wurden auf der Basis einer ganz allgemeinen Regel, dass die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen trifft und aufgrund von Verordnungsermächtigungen gemacht. Ich meine, dass so wesentliche Maßnahmen, wie sie bei der Corona-Bekämpfung geschehen sind, ein Gesetz brauchen. Und in dieses Gesetz und in diese Gesetzesreihe würde ich dieses Begleitgesetz zur Corona-Warn-App einordnen.
Herr Wildermuth,
noch? Ja, muss ich sagen, da gebe ich Ihnen recht. Es ist wirklich im Namen des Infektionsschutzes in Deutschland sind wirklich Einschränkungen gemacht worden, wie ich nicht erwartet hätte, dass das möglich ist. Ich bin kein Jurist, ich kenne mich jetzt in den Details nicht aus. Aber ich habe jetzt den Eindruck, weil man diese großen Einschränkungen nicht mehr gesetzlich geregelt hat, jetzt zu sagen, wir brauchen ein Gesetz für diese kleine App, finde ich dann so ein bisschen Kanonen auf Spatzen geschossen. Da ist man, das große Pferd ist aus der Scheune, die kann man nicht mehr zumachen, aber jetzt, dann hegen wir diese kleine App ein. Ich sehe auch dieses Risiko nicht wirklich, dass diese Daten in Zukunft falsch genutzt werden könnten, denn es werden ja eben keine Standortdaten protokolliert. Es werden diese abstrakten Codes generiert und ich sehe im Moment nicht, dass es da einen großen Missbrauch geben könnte. Ich sehe auch nicht, dass man Leute, die skeptisch sind, jeder hat das Recht, skeptisch zu sein, dass man die dadurch gewinnt. Der Punkt mit der Freiwilligkeit des Diskriminierungsverbots, dass jemand sagt, ein Arbeitgeber sagt, ich lasse nur noch Leute bei mir in die Firma, die App haben. Da läuft, glaube ich, das allgemeine Diskriminierungsverbot dagegen. Ja. Das haben zumindest Juristen in der Diskussion gesagt. Also von daher glaube ich, dass man diese App wirklich überbewertet, wenn man die jetzt wirklich zum Fokus von einem eigenen Gesetz macht.
Naja, also die IG Metall hat heute schon den Schutz von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gefordert. Also denen dürften keine Nachteile entstehen, wenn sie sich die App eben nicht runterladen. Also ein gewisses Risiko, dass, wenn es nicht gelingt, genügend Leute vom Herunterladen zu überzeugen, dass dann sozialer Druck ausgeübt wird, das ist wahrscheinlich nicht ganz auszuschließen, oder?
Nun ja, es ist der soziale Druck ist das eine und die politische Diskussion ist das andere. Die Befürchtungen kommen ja nicht von irgendwo her. Es gibt ja eine ganze Reihe von Politikern, die sich so geäußert haben und daran.
Was meinen Sie da jetzt genau, Herr Prantl? Das ist jetzt etwas diffus.
Zum Beispiel.
Naja, Linke und Grüne haben beide eine gesetzliche Grundlage
für die App insofern, gefordert.
Die gesetzlichen Grundlagen und auszuschließen, dass, was gerade für IG Metall zitiert worden ist, dass Nachteile entstehen, wenn ich nicht die App habe. Das läuft unter dem Stichwort Diskriminierungsschutz. Oder dass bei neuen, massiven, grundrechtseinschränkenden Maßnahmen diejenigen Vorteile haben, die die App haben, dass die also ins Restaurant dürfen, dass die ins Theater dürfen und die anderen nicht, dass diejenigen, die die App nicht nutzen, zu quasi Gefährdern erklärt werden. Das sind die Befürchtungen und das ist, es wäre ja schön, wenn es so wäre, wie Herr Wildermuth sagt, aber Da habe ich in der Begleitung von Sicherheitsgesetzen in 30 Jahren schon die unmöglichsten Dinge erlebt. Und das hätte ich gern ausgeschlossen. Und für mich ist wichtig, dass wir aus den ersten 3 Monaten der Corona-Bekämpfung lernen. Und zum Lernen gehört, dass man Gesetze braucht, die die Dinge regeln. Wir haben, das hat auch Herr Wildermuth zugestanden, die massivste Beschränkungen mit sehr wackeligen, kleinen rechtlichen Grundlagen erledigt. Und das möchte ich in Zukunft nicht mehr haben.
Wenn wir vielleicht an dieser Stelle mal über die Grenzen blicken und gucken, wie das in anderen Ländern aussieht, die diese Apps schon eingeführt haben, gibt es da eigentlich Corona-App-Gesetze? Also in Österreich, in Frankreich, in Island, in Südkorea wahrscheinlich nicht, aber
in China gibt es auch
nicht. Habe ich zumindest die Diskussion nicht gehört. Die ist da nicht so laut geführt worden.
Ja, aber welche Rolle spielt, wenn wir jetzt schon bei Südkorea sind, welche Rolle spielt die Corona-App, die dort zum Einsatz gekommen ist, in der Bekämpfung der Pandemie?
Also die war aus schon Südkorea sehr relevant wissen am Anfang. Wir Aus Südkorea also wissen wir.
Zweite Mal. Vielleicht Frau Hofmann zuerst, ja.
Aus Südkorea wissen wir, dass die App immer im Zusammenhang mit den Behörden eingesetzt worden ist. Und das haben die Behörden selber auch so gesagt, dass man nicht darauf vertrauen kann, dass die App die Aufgabe der Kontaktverfolgung ersetzt, sondern dass sie allenfalls ergänzt. Und worauf ich gerne in dem Zusammenhang auch noch mal hinweisen würde, ist, dass ja nicht nur die Gefahr der False Positives besteht, also dass fälschlicherweise Infektionen gemeldet werden, sondern auch eine ganze Reihe von Infektionen womöglich von der App überhaupt nicht erkannt werden. Und das hat damit zu tun, wie diese App funktioniert mit ihrer Bauweise. Also von daher, das ist immer nur eine ergänzende Maßnahme und womöglich, das werden wir aber erst in Zukunft feststellen, nicht mal eine wirklich wichtige.
Also Sie spielen damit darauf an, dass die App nicht erkennt, ob zwei Leute eine Scheibe zwischen sich hatten oder ob die sich umarmt haben oder so, meinen Sie das?
Ja, genau das. Das sagen ja die Entwickler selber auch, dass sie deutliche Grenzen hat und die haben sie auch im Einzelnen anhand von Szenarien aufgeführt. Und dazu gehört eben, dass eine App zum Beispiel nicht erkennen kann, wenn zwei Menschen Körperkontakt hatten, wenn sie sich umarmt haben. Und womöglich, weil sie ja nur sehr selten Signale empfängt, nämlich in 5 Minuten nur einmal 2 bis 4 Sekunden, kann eine körperliche Umarmung sogar stattfinden, ohne dass die beiden Apps das überhaupt registriert haben, dass ein Kontakt stattgefunden hat. Also von daher, das ganze System mit der App, das bleibt schon recht löchrig.
Und wenn man doch nochmal die deutsche Corona-App vergleicht mit den anderen Corona-Apps, die es in anderen Ländern gibt, und versucht zu bewerten, ist die deutsche Corona-App im Vergleich jetzt die effizienteste, doch noch aus epidemiologischer Sicht?
Nee, sie bewertet den Datenschutz sehr viel höher als die epidemiologische Kontrolle. Das ist ja eine Wertentscheidung, die wir hier getroffen haben.
Und in Frankreich, die zentrale Speicherung, ist die App damit effektiver?
Naja, die Gefahren des Missbrauchs steigen doch.
Wenn ja, sicher, aber ich meine,
sie erlaubt den Epidemiologen. Die Technik ist die gleiche. Aber sie erlaubt den Epidemiologen, die Kontakte besser zu verfolgen. Wir haben ja hier auf ein System der Freiwilligkeit gesetzt. Das heißt, selbst die infizierte Person ist nicht gezwungen, das weiterzugeben. Und das hat bei den Behörden hier auch zu einem gewissen Stirnrunzeln geführt.
Und nochmal gefragt, wie könnte es aussehen? Also im Moment haben wir ja eine niedrige Zahl der Neuinfektionen. Die liegen auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber falls die Zahlen im Herbst wieder steigen, könnte damit dann der Druck auch wachsen, die App-Nutzung zur Pflicht zu machen?
Das glaube ich nicht, weil einfach die Anzahl der Nichtnutzerinnen und Nutzer in Deutschland so enorm hoch ist, dass dieser Druck faktisch ins Leere läuft. So viele Menschen, selbst wenn sie ein Handy haben, haben kein Smartphone, ganz bewusst.
Ja.
Und die Leute kann man ja nicht davon überzeugen, sich wegen dieser App eines anzuschaffen.
Ja. Ich meine, der Bundesdatenschutzbeauftragte hat beispielsweise gesagt, dass es ein Zwang schon deswegen ausfällt, weil er in der Praxis nicht durchsetzbar ist.
Leider müssen wir jetzt hier an dieser Stelle aufhören zu diskutieren. Wir sind nämlich am Ende der Sendezeit angekommen. Spurensuche per Smartphone. Wie wirksam ist die neue Corona-App? Das war unser Thema in diesem SWR2-Forum. Es diskutierten Professor Dr. Janett Hofmann, Politikwissenschaftlerin für Internetpolitik an der FU Berlin, Volkhard Wildermuth, Wissenschaftsjournalist, und Professor Dr. Heribert Prantl, Journalist und Jurist. Die Gesprächsleitung hatte Doris Maul.